Heute zeige ich dir, wie wir mit unseren E-Commerce Brands vom Status Quo hin zu zehnfachem Wachstum kommen und das in 0,x anhand von einem Modell und gewissen Strukturen, was wir jetzt aus über 280 E-Commerce Brands rausgefunden haben. Das gibt mir erstmal die Berechtigung, dir darüber was zu erzählen. Ich bin Nico, ich bin der Gründer und Geschäftsführer der Ecosa GmbH. Wir haben jetzt die letzten Jahre über 280 Brands begleitet, sind in die Schlacht reingegangen. Und wie wir diese Arbeit planen, was man in-house haben sollte, was man abgeben kann, da werden wir heute mal ein Modell aufbauen, das es dir erlaubt, mit ganz klaren Regeln die Strukturen aufzubauen, um letztlich deine Ziele zu erreichen. Und deswegen teilen wir jetzt mal in zwei ganz wichtige Bereiche auf, und zwar das Thema In-House, Kernprozesse, zack, und wir nehmen uns noch als zweite Komponente externe Leistungen. Wenn wir unter diesen zwei Themen einfach mal unterteilen, dann unterscheiden wir persönlich meistens immer in zwei Bereichen, und das ist einmal hart, aber wenig Zeiteinsatz für die In-House-Themen, und wir haben sozusagen easy, aber viel Zeiteinsatz. Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum, wenn Brands bei uns starten, wir gesonderte Trainings für Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer haben und gesonderte Bereiche auch für Mitarbeiter. Das hier ist meiner Meinung nach etwas, da muss ein jeder Geschäftsführer, Founder einer E-Commerce-Brand einmal in der Theorie zumindest durch, damit man das ownt, damit man das besitzt. Dafür gibt es ja auch Thinking Time, die ist super sinnvoll einzusetzen für die Themen, die ich dir gleich zeigen werde. Und da muss einfach Ownership übernommen werden. Ansonsten geht das zwangsläufig nach hinten los. In 280 Brands gab es nur ganz wenig Ausnahmefälle derer, die das abgegeben haben und langfristig erfolgreich geworden sind. Und dann gibt es, wie gesagt, die einfachen, aber sehr zeitintensiven Themen. Und die kann man auch extern mal einkaufen für schnelle Sprints, für eine kurze Zeit an der Stelle, um das Fundament zu schaffen, damit diese Dinge hier vorne wirklich krassen Impact haben. Dieser Hebel, der entsteht, wenn man die wenige Zeit Ownership übernimmt, aber einen harten Impact auf das eigene Business hat, versus alles einfach abzugeben und die Verantwortung letztlich nicht mehr in-house zu haben über die wirklich relevanten Themen, heißt nichts anderes außer, mein Kalender wird weniger und ich habe mehr Geld für meine investierte Zeit. Das ist der Wahnsinn. Und letztlich, ich muss auch ehrlich gestehen, die letzten 4,5 Jahre habe ich jetzt eigentlich nichts anderes gemacht, außer zu identifizieren, welche dieser Tätigkeiten welchen Hebel haben und Systeme zu bauen, die es unseren Brands erlauben, in einem Bruchteil der Zeit an das Vielfache an Ergebnissen zu kommen, ohne zu viel auf externe Leistungen angewiesen zu sein. Und wenn man diese einkauft, dann sehr kapitaleffizient, weil man selbst ganz genau weiß, was man braucht, wann man es braucht, wie man es braucht und ob man es überhaupt braucht. Da werden wir jetzt mal reingehen. Und kleiner Spoiler, es kann sein, wenn du das jetzt verstanden hast, dass du deine Agentur kündigen wirst. Es kann sein, dass du vielleicht eine Agentur reinholst. Es kann sein, dass du jetzt ein bisschen die Perspektive auf dein Geschäft veränderst. Und da wird es jetzt einmal spannend. Was zu dem Thema hart, aber wenig Zeiteinsatz und easy, aber viel Zeiteinsatz noch dazugehört oder ergänzbar wäre, ist, dass die Themen für externe Leistungen ganz oft so One-Time-Setup-Themen sind. Die brauche ich einmal, brauche ich dieses Wissen, um das Problem zu lösen, und danach eigentlich nicht mehr. Das erfordert einfach so tiefes Nerd-Wissen für kurze Zeit. Das lässt sich eigentlich ganz gut hier so einkategorisieren. Hier drüben auf der anderen Seite, wenn man es mal verstanden hat, eigentlich in Anführungsstrichen simple Tätigkeiten, die jedoch Übung und Kontinuität benötigen. Ongoing Excellence ist hier notwendig. Wir starten jetzt aber erstmal mit den externen Leistungen. Was, glaube ich, auch wichtig ist, easy muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass das für dich jetzt easy erstmal ist oder für jemanden in deinem Team erstmal easy wäre, sondern für die Person, die das jetzt da für dich durchführt. Das ist so ein bisschen die Differenzierung zwischen dieser Seite hier. Wir geben mal ein paar Beispiele jetzt. Wenn wir jetzt bei uns in der Community zum Beispiel, als erstes Beispiel für diese Leistung sind Programmierarbeiten. mit ganz klarem Briefing, was da getan werden muss. Ja, wir brauchen letztlich nur jemanden, der Code bedienen kann, also irgendwie Liquid in Shopify zum Beispiel. Das ist für die Person easy, die hat es im Idealfall auch schon oft gemacht. Das ist ein One-Time-Setup. Es braucht tiefes Nerdwissen für eine kurze Zeit. Das heißt, es ist die Frage, who, not how. Ich muss nicht selber programmieren können, um eine Direct-to-Consumer-Brand führen zu können. Aber ich brauche halt hier und da für einen kleinen Stundenpreis jemanden, der sich einfach reindickt, mein Problem löst und dann ist es ready und go. Ich brauche dafür nicht jeden Monat 3K Agentur-Retainer. Ja, in der Regel. Aber Programmierung ist eigentlich ein wunderbares Beispiel für solche Themen. Die muss ich nicht inhausen. Das macht in der Regel keinen Sinn. Ja, es macht zwar, es ist cool, wenn wir auf Founder-Level jemanden haben, der coden kann und IT-fit ist und so weiter für ganzen Automations ab einem gewissen Punkt. Aber ich bin auch kein Programmierer, um ehrlich zu sein. Und wir haben auch die ganzen Automations jetzt bei Ecosa am Laufen, sodass das ganze Ding eigentlich super systematisch läuft. Was ist noch so ein Beispiel? Tracking, Attribution und Data Warehouse. Also wie so ein C-Level-Dashboard und auch für Marketing-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so die Entscheidungsgrundlage erstmal zusammenführen, alle Datenpunkte connecten und nach den Vorgaben, die wir jetzt hier drüben gleich definieren werden und auch nochmal in einem anderen Video, eine Systematik bereitstellen, wo man sich einloggen kann, wo alle Daten zusammengeführt werden, wo die Brücke zwischen Marketing und Controlling gebaut wird, wo man nicht nur auf einen ROAS optimiert, sondern auch auf einen CM3, also auf einen faktischen Profit. Das sind lauter solche Sachen, Google Tag Manager bedienen und so weiter und so fort. Wenn man schon ein bisschen sophisticated Setup hat, macht Sinn, da jemanden einfach ranzulassen, der das schon öfter gemacht hat. Oder man nutzt halt Third-Party-Tools wie zum Beispiel den Klar. Das machen wir zum Beispiel sehr gerne. Das sind so Themen, die kann man auch einfach mal machen lassen. Anderes Beispiel, nehmen wir mal noch ein drittes Thema, finde ich eigentlich auch super spannend, machen wir auch sehr gerne bei uns, ist das initiale CRM-Setup. Wenn du mit deiner E-Commerce-Brand die erste Million geknackt hast, so dicker Daumen, 100 bis 150k Umsatz im Monat, ja, dann, wenn du noch keine Flows am Laufen hast, also E-Mail-Automations, CRM-Automations, alles, was dazugehört, um Reviews zu sammeln, alles, was dazugehört, um wirklich eine tolle Kundenerfahrung zu haben mit unterschiedlichen Segmenten, mit unterschiedlichen E-Mail-Flows, je nach Einstiegsprodukt, mit Systematiken für Community-Building, mit Einwandvorwegnahme, all diesen Sachen, die dazugehören, dann macht so ein CRM-Initial-Setup super Sinn, denn wenn das mal erledigt ist, das kostet bei uns in der Bubble, kann man es für 4 bis 5K mit Design sogar machen lassen. Ja, Shoutout an der Stelle an den wunderbaren Jakob Gerz und den Marco Endres bei uns, die hier unterstützen mit der Vorarbeit, die auch unsere Brands leisten durch das Know-how, was sie davor in-house aufgebaut haben. Ist auch wieder so ein One-Time-Setup-and-Done-Thing. Nehmen wir mal noch ein viertes Beispiel. Wir können es jetzt auch mal tatsächlich noch ein bisschen mit einer Ausnahme noch schmücken. Und zwar ist das das CRM und CRO A-B-Testing. CRM und CRO A-B-Testing fällt so ein bisschen aus dem Topf von beiden Sachen, aber ist in der Regel erfordert es tiefes Nerdwissen. Wir brauchen einen Designer, wir brauchen einen Entwickler, wir brauchen so zwei hyperspezifische Skills, um ehrlich zu sein, die viel Übung und auch hart in der Erledigung sind. Dann tiefes Know-how, so über die ganze Wertschöpfungskette und Datenanalyse, das sind solche Sachen, da brauchst du eigentlich mal so ein Team aus mindestens 4 Leuten, dass du das abbilden kannst. Das fällt noch so in die Kategorie abgeben. Ansonsten, was wir hier auch nochmal haben, 5. Beispiel, das ist eigentlich mein Lieblingsbeispiel für das ganze Thema, ist jetzt das Thema Content Creation. Achtung, ich spreche nicht über die Creative Strategy, also über was wird da gesprochen, wie wird es besprochen, zu welcher Zeit wird es besprochen? Es geht um das, ich nehme ein Handy in die Hand, mache einen Content oder eine ganz normale Kamera, ja, wenn wir jetzt über Performance-Marketing sprechen explizit, und das Rohmaterial wird in die richtige Reihenfolge gepackt, also der Edit. Ja? Also Content Creation, nicht Creative Strategy, nicht Media Buying. Das ist eigentlich nur Film oder Foto und Cut. Warum kann man das abgeben? Wir arbeiten da super gerne mit externen Content-Creatern oder Schauspielern zusammen. Ja, das ist nicht so schwer. Wenn die ein gutes Briefing bekommen, können das, gerade wenn wir jetzt über User-Generated Content sprechen, oder TikToks oder Reels oder von mir aus auch YouTube-Videos. Ja, das ist die Performance dieser Themen ist ja nicht basierend auf dem Gerät oder Format, wenn wir jetzt nicht gerade einen Brand- und Imagefilm machen, abhängig, sondern was kommuniziert wird, wie es kommuniziert wird, was das Kundenverständnis ist, welches Angebot da drinnen steckt und vieles, vieles mehr. Und da kommen wir jetzt gleich dazu, denn das ist einer der Inhouse-Kernprozesse. Und dieses, ich gebe das Briefing ab, ich lasse den Content schneiden, ich habe viele Iterationen und ich habe einen Cutter, das kann man sehr gut outsourcen. Kleines Beispiel zum Thema Content Creation. Es gibt super viele 8- und 9-stellige Brands, die kennt ihr alle, die sourcen einfach nur Creative. Also, weil es andere gibt, die große Creative Factories haben, wo richtig viel Volumen durchgeschoben wird, aber die halten den Creative-strategischen Teil, das Copywriting und das Media Buying einfach in-house. Denn das ist das, was easy ist, aber viel Zeit in Anspruch nimmt. Das heißt, den Leverage outzusourcen an Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, ist sinnvoll in dem Fall. Also das ist für die Person easy hier. Es ist generell auch easy für uns jetzt an der Stelle. Das sind jetzt mal so ein paar wunderbare Beispiele, die so ein bisschen in die Kategorie fallen mit ein, zwei Ausnahmen. Aber ich denke, du kriegst ein Gefühl dafür, was man wunderbar abgeben kann. Es gibt auch noch relativ gute Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Also das A/B-Testing, CRM und CRO zum Beispiel macht frühestens irgendwie CRO ab so einer Viertelmillion im Monat sind, die meisten Brands, die bei uns sind, da hilft hier der Maximilian Lohse bei uns mit, der baut die meistens, was CRO angeht, im Inkubator bei uns mit auf und wenn die dann groß genug sind, dann kommt sozusagen Agenturleistung mit rein, der macht das sozusagen dann for you, E-Mail so ab 150.000 im Monat. Ne, Content Creation, ich würde es am Anfang ehrlich gesagt einmal ownen selber, einfach, dass ihr wisst, wie es funktioniert und dann kann man langsam aber sicher Schauspieler, Content Creator reinholen. So, und das sind so just delegated things. Ja? Also in dem Moment, wo es wirklich von der Kapitaleffizienz keinen Sinn macht und einfach viel schneller geht, weil es für jemand anderen einfach super easy peasy ist und es nicht so überlebensnotwendig ist jetzt für eine kurze Zeit, ja, dann kannst du es eigentlich abgeben. Das, was wir jetzt uns auf der anderen Seite der Medaille einmal anschauen, sind die Dinge, die jetzt praktisch mehr Continuity nochmal benötigen. Und zwar Continuity im Sinne von, da ist ein richtiger Hebel auf dieser Tätigkeit drauf. Die Continuity in der Content Creation, im Film und Cut, da ist kein Hebel drauf. Ja? Da haben wir jetzt nicht so den großen Leverage in, was bringt mir das eigentlich? Und deswegen schauen wir uns jetzt hier mal auf der anderen Seite die Themen an, die ihr unbedingt ownen müsstet und die ich empfehle, auch gar nicht groß abzugeben. Wir fangen jetzt mal an, einfach gerade, weil wir bei dem Thema gewesen sind und das ist das Thema Creative Strategy. Bei Icosa, ich persönlich, habe Creative Strategy für mich einen Block in der Woche, wo ich zwei Stunden sozusagen nichts anderes tue, außer Copywriting und Creative Strategy. Das heißt, ich setze mich hin, analysiere Kundendaten, ich analysiere den Markt und dann schreibe ich Copy. Ich überlege mir Angles, ich überlege mir Ads, ich überlege mir Konzepte. Formate. Nehm mir Zeit, um auf einer strategischen Ebene zu überlegen, was kommuniziere ich. Und warum tue ich das? Weil als D2C-Brand oder auch wie jetzt bei Icosa ist eines der wertvollsten Dinge die Tatsache, dass ihr so nah am Kunden seid und ihr diese Kunden verstehen könnt, wenn ihr die Systeme aufgebaut habt. Und daraus entstehen Botschaften und Angles, die es euch erlauben, einen enormen Hebel auf eure Werbekonten zu bekommen. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ihr in eurem Werbekonto die ganze Zeit über Qualität und Features spricht, aber nicht über die Bedeutung und das, was die Leute dann davon haben, dass ihr so viel Qualität und so viel Nachhaltigkeit in euren Produkten habt, ja, dann ist das doof. Ich kann zum Beispiel sagen, hey, wir haben 100% Biobaumwolle in unseren T-Shirts. Naja, was habe ich davon? Das Ding ist langlebig. Was bedeutet das für mich? Ich kann es 10-mal waschen und es ist immer noch kuschelig. So und so kann ich verschiedene Narrative bauen, Angles definieren, die letztlich in der Content Creation den großen Unterschied darüber machen, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Es ist nicht, wie es gefilmt ist, das Format. Es ist, was kommuniziert wird. Kommunikation und Copywriting ist ein ganz großes Muster, wenn da auf Führungsebene jemand dabei ist, der dieses Thema ownt, übt, kontinuierlich, nichts anderes tut, jede Woche einen großen Block Copywriting, Game Changer. Ja? Das heißt, das ist ein riesengroßes Thema erstmal. Dann habe ich schon vorhin erwähnt, das Thema Media Buying. Ja, was ist Media Buying? Media Buying ist letztlich die Werbemittel, die wir nach der Creative Strategy bekommen und nachdem uns jemand von mir aus den Content kreiert hat, dann werden die eingebucht, ja, auf Plattformen wie zum Beispiel Meta, YouTube, TikTok, whatever it might be. Media Buying ist kein zu großer Zeitaufwand mehr. Die meisten Accounts bei uns, die mit 10.000, 20.000 Euro Budget am Tag laufen, haben eine Handvoll ASC-Plus-Kampagnen, eine Testingstruktur, die sauber ist und that's it. Ja? Also bis 10 Mitarbeiter, würde ich sagen, ist das Geschäftsführertätigkeit, weil da laufen die meisten Budgets durch, da wird am meisten Datenanalyse passieren etc. Ansonsten, wie gesagt, kann man dann einen Media Buyer einstellen, den würde ich aber auch in-house haben, weil es einfach trivial ist. Also wir haben so oft Agenturen, die nehmen nur für Media Buying, weil jeder denkt, die Kampagnenstruktur ist das, was den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg macht, ob ich da jetzt eine ABO oder eine ASC Plus oder eine CBO oder was auch immer drin habe und das Tracking Tool und blibablub, ne? Die nehmen dafür irgendwie 3 bis 5k im Monat, wo ich mir denke, Leute, schmeißt es raus, macht es die halbe Stunde die Woche selber, nimmt das Geld und investiert es lieber in Content Creation. Da kommen wir dann auch noch, was da angrenzt, an das Thema Controlling und Tracking. Dadurch, dass wir uns das Setup haben machen lassen, haben wir jetzt ein Set an Zahlen in unserem Data Warehouse, die es uns erlaubt, auf Wochenbasis die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und was du unbedingt in-house lernen musst, ist als Führungskraft, diese Zahlen richtig zu interpretieren. Das große Problem ist, dass die Leute immer initial schon die falschen Fragen zu ihren Zahlen haben und überhaupt danach die falschen Zahlen angucken. Ja? Deswegen saug diese Hierarchie der Metriken auf. Lern, dass ein ROAS zum Beispiel gar nicht so wichtig ist, wie du denkst. Ja? Es zählt der Profit. Es zählen ganz andere Metriken nochmal im Zusammenspiel mit dem ROAS. Und das ist jetzt so eine Inhouse-Kerntätigkeit, die würde ich niemals abgeben. Der große Fehler ist auch, ohne dass diese Sachen hier und diese Sachen hier stehen, irgendwas im Marketing zu delegieren, ja, weil sonst versteht man gar nicht, wie spielen die Kanäle zusammen, was für Zahlen gucke ich an, wo optimiert mein Team drauf, wer optimiert wie wo drauf. Ich habe Brands bei uns, 50 Millionen Euro Umsatz, kommen mit ihren Heads, mit einem CMO rein und so weiter und so fort. Mit denen haben wir dieses Tracking und Controlling aufgebaut, dass eine Verbindung zwischen Marketing- und Controlling-Metriken aufgebaut wird. Und bam, funktioniert das besser. Ja, mit weniger Zeitinvest. Das ist ein Riesenhebel. Das ist hart erstmal zu verstehen, aber braucht wenig Zeit. Genauso auch Creative Strategy. Das ist eine eigentlich nicht schwere Tätigkeit, wenn man es mal in der Quintessenz verstanden hat und sich das Know-how gleich reinholt, auch für die Mitarbeiter. Und braucht ongoing Excellence. Ongoing, kontinuierlich Arbeit und Planung. Und das ist, wie gesagt, der Unterschied zwischen den vielen Brands. Wenn die das einmal sitzen haben und in-house diese Themen mal abgebildet sind, so dann geht es richtig zur Sache. So, und jetzt gibt es noch eine spannende Beobachtung. Es gibt so ein bisschen Spannungsfeld zwischen diesen zwei Welten eigentlich. Also wenn wir uns das hier mal angucken, dann gibt es ja immer die große Diskussion, was soll ich jetzt an der Agentur abgeben, wann hole ich die Agentur rein, was mache ich lieber selber etc. Und die Thematik jetzt ist, dass dadurch, dass diese Dinge hier wenig Zeit benötigen und generell Übung bedeuten und wir nichts delegieren sollten, was wir nicht selbst verstanden haben, macht es Sinn, das meistens in-house zu halten und allerhöchstens mal zu challengen mit einer Agentur. Das heißt, das, was man sich eigentlich über eine Agentur einkauft, ist der faktische Know-how-Transfer. Viel mehr als die operative Leistung in vielerlei Hinsicht. Wenn man wüsste, wie es geht, also mit dem wenigen Zeiteinsatz, den wir hier für die sehr umsatzwirksamen Tätigkeiten brauchen, dann bräuchte ich die Agentur gar nicht so sehr. Mit ein paar wenigen Ausnahmen, die sozusagen One-Time-Setup-Things sind und so weiter. Oder easy, aber viel Zeitinvest wie das Thema Content Creation. Und dieses Spannungsfeld zeigt eigentlich was relativ Spannendes. Und da kommt diese Frage, wie gesagt, in-house versus Agency. Wenn ich mir das Business Model Agentur mal anschaue, dann sind Agenturen verpflichtet dazu, euch das hier zu verkaufen. Weil nur damit, wenn sie euch das gut verkaufen und sie wirklich gute Arbeit machen, was selten passiert, tut mir leid, liebe Agenturen, dann haben sie die Möglichkeit, euch durch ongoing Excellence, und ich sage wirklich Excellence, ja, ich kann sie an ein paar wenigen Händen abzählen, es tut mir leid, durch die ongoing Excellence in ihren Verträgen zu halten. Deswegen müssen Agenturen mit Mindestlaufzeitverträgen auf vielerlei Hinsicht arbeiten. Deswegen nehmen die große Setup-Fees. Deswegen müssen die in vielerlei Hinsicht natürlich eine andere Pricing-Strategie und sehr hohe Preise nehmen, dass dieses Modell an sich funktioniert, und müssen krass teure Mitarbeiter bezahlen, können reines A-Player-Team aufbauen, müssen eigentlich Boutique-Dienstleister sein, damit sie das abbilden können. Also die ganzen wirklich guten Agenturen, die haben echt ein beschissenes Businessmodell, weil meistens, wenn der Know-how-Transfer passiert ist, dann gehen die Kunden, ne? Im schlimmsten Fall nehmen sie noch die Mitarbeiter aus deiner Agentur mit und dann wird das Inhouse abgebildet. Das heißt, die kämpfen darum, dass das hier bei ihnen bleibt und sie immer besser sind als du. Und wenn du ein guter Founder bist, dann wirst du darin zwangsläufig richtig gut. Dann nutzt du das mal für einen kurzen Sprint. Ja, nutzt du das aus. Du lässt dich vielleicht mal challengen ein paar Monate und dann gehst du aber im Idealfall wieder, weil der Know-how-Transfer ist abgeschlossen. Wohingegen diese Dinge hier drüben, die sind in der Regel, wie gesagt, One-Time-Setup and Done. Das sind so kurzfristige Sachen. Da braucht man nur tiefes Know-how, womit es für die Person easy wird. Dieses tiefes Nerd-Wissen für kurze Zeit, da greift es who not how. Das ist hier, wenn man es richtig macht von Anfang an, greift das nicht, das Prinzip. Und das ist jetzt extrem spannend, weil genau auf Basis dieser Hypothese haben wir unser Produkt aufgebaut. Ich gehe rein, ich habe jetzt 4,5 Jahre daran gearbeitet, dass dieser Know-how-Transfer sofort passiert. Bei unseren jungen Startups wie als unseren Scale-Ups und etablierten Brands. Wir haben Leitplanken und Prozesse aufgebaut, dass selbst ohne die viele Übung man trotzdem an zumindest 80% perfekte Ergebnisse kommt, ohne die großen Kosten zu haben von der Agentur. Auf der anderen Seite der Medaille haben wir ein paar Partner hier an Bord, wo wir sagen, hey, One-Time-Setup-Things. Wir haben Developer, wir haben Leute, die Tracking-Attribution können. Wir haben den Jakob Gerz und den Marco Endres. Wir haben den Maximilian Lohse. Wir haben Pools aus Content-Creatern, auf die Leute zugreifen können, die sie unter Vertrag nehmen, mit Exklusivvertrag etc. Das sind alles solche Themen, die sind sinnvoll abzugeben, dafür haben wir ein Partnerportal. Dafür ist Agenturleistung sinnvoll. Aber das zeigt mir eigentlich nur, okay, das ist eigentlich nicht so geil, eine Agentur aufzubauen, wenn ich nur One-Time-Setup-Things habe. Das sind bei uns meistens Freelancer, die auch sehr happy Freelancer sind und sehr gut verdienende Freelancer sind. Aber ein Unternehmen damit aufzubauen, das Einzige, und deswegen habe ich es auch gesagt, wo es sinnvoll ist, ist eine CRO-AB-Testing-Agentur oder eine CRM-AB-Testing-Tour zum Beispiel. Gibt vielleicht noch 2, 3 ganz wenige Ausnahmefälle, aber langfristig weder Meta-Ads als Ganzes, ja, mit Creative Strategy und Media Buying, noch Google Ads, noch sonst irgendwas anderes, macht eigentlich so richtig Sinn, extern abzugeben, wenn es viel kapitaleffizienter, viel effektiver, mit einem viel tieferen Verständnis für die Zielgruppe in-house funktioniert, vorausgesetzt, die Führungskraft übernimmt Verantwortung. Ownership. Und das ist jetzt genau der Punkt. Bei uns trimmen wir unsere Founder, Ownership zu übernehmen. Und wir sagen, macht euch die Kalenderblöcke rein. Das ist das, was ihr braucht. Das ist der Meetingblock. Das ist der Meetingblock. Hier nimmst du dir Zeit für dich selbst. Das ist das, was du tust. Und dann sind es bei uns in der Zusammenarbeit, sind es sage und schreibe 4 Stunden Zeit, die sich eine Geschäftsführung im Kalender blockieren soll. Dafür gibt es ganz klare SOPs, wie das Ganze funktioniert. Und suddenly changes everything they do. So, und der Hebel auf die investierte Zeit wird enorm. Und diesen Inhouse-Wissenstransfer zu verstehen, das hat 280 Brands gedauert, bis das jetzt runterprozessualisiert war. Da gibt es noch so viele Beispiele, da gibt es noch so viele Themen, wo ich sage, die könnte ich jetzt hier noch auflisten und Kontext schaffen und so. Aber dieses Spannungsfeld, das ist so hart, dass meine große Hypothese ist, festhalten, in 2027 so rum der Dreh wird es kaum mehr jemanden geben, der sich für eine Agentur als Businessmodell entscheidet, außer man hat richtig Bock auf harte Kopfschmerzen. Es war ein Trend, weil es einfach war, weil es super kapitaleffizient war. In Zeiten vor iOS 14 und all den Themen waren die Werbekosten in den Kanälen so günstig, dass du selbst mit easy Arbeit, ja, du hast ein bisschen die Kampagnen geändert, ja, da hattest du noch einen Hebel auf Media Buying, in Meta zum Beispiel oder auch in Google, hast du echt krasse Ergebnisse liefern können. Das ist jetzt nicht mehr so. Es ist viel interdisziplinärer geworden. Du musst, wenn du eine Performance-Marketing-Agentur für Meta brauchst, brauchst du eine, die spezialisiert ist auf E-Commerce zum Beispiel alleine. Der Rest, den kannst du eigentlich gleich in die Tonne treten. Und dann brauchst du eine, die nicht Media Buying macht und nur ein bisschen Creative Strategy, sondern überwiegend das hier, Content Creation zum Beispiel. Und es ist schwierig. ist es einfach schwierig. Und deswegen habe ich vor 4,5 Jahren auch gesagt, nach 4 Jahren Selbstagentur machen, hey, I'm stopping this. Ich glaube nicht an dieses Businessmodell Agentur, zumindest so, wie wir es kennen und im E-Commerce explizit. Es gibt wunderbare Modelle, wenn du mit Corporate Clients zusammenarbeitest. Ja, hast große Kunden, Traffic-Kampagnen, schießt du da raus, hast deine 2 Millionen Impressionen, das Marketing-Team sitzt da und sagt, toll, so viel Reichweite. Das Key-Learning ist Ownership über die wenigen Themen. Es gibt bei uns, bei Ecosa, gibt es ein Geschäftsführertraining. Da sind die Weekly, Bi-Weekly und Daily Workflows für CEOs und CMOs drinnen, basierend auf über 500 Millionen E-Commerce-Sales. Diese Trainings habe ich aufgebaut, weil ich immer wieder die Probleme gesehen habe, die entstehen, wenn das nicht sitzt. Wenn das nicht irgendwo bei irgendjemandem unter die Haut geht. So. Und ich kann dich nur bitten, bevor du jetzt nicht verstehst, was ich hier geschrieben habe, mit noch ein paar anderen Sachen, das gilt für CRO, CRM, ey, strategische Produktentwicklung, ja, Product Dev, deine Operations, Liquiditätsplanung, Demand Planning, die ganzen Kernthemen, Finance in deinem Business. Wenn die nicht da sind, hol dir keine Agentur. Hol den Know-how-Transfer einfach gleich rein über einen Anbieter, zum Beispiel wie uns. Und das ist total gemein von mir, ich weiß, ja, ich will auch nicht so viel Agency-Bashing machen, aber das ist der Grund, warum ich das so predige. Und ich würde es auch nicht, man merkt ja auch ein bisschen, wie emotional ich da werde, oder Danny? Ich werde immer so, Danny nickt, ich werde immer richtig emotional, weil dieses Spannungsfeld ist der Grund, warum so viele Brands gegen die Wand gefahren werden. Diese Sachen hier, gib sie ab, aber im richtigen Zeitpunkt. Und das ist das große Inhouse-Kernprozesse versus externe Leistung-Playbook. Falls du Fragen dazu hast oder andere Beispiele nochmal durchgehen möchtest, dann schreib gerne hier unter die Kommentare oder lass mal einen Daumen hoch da. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ansonsten, falls du jemanden kennst, dem das hilft, schick das mal weiter. Denn ich habe eine ganz große Mission und das ist, dass diese Prinzipien und dieses Know-how in den Markt wandert und mehr Leute davon profitieren dürfen. Insofern, ja, würde ich mich freuen. Ansonsten bis zum nächsten Video. Dein Nico.